NATO-Gipfel. Die Schlagzeile Partnerschaft für den Frieden beherrscht die Aussagen über den NATO-Gipfel in Brüssel. In Wirklichkeit wird dort eine Partnerschaft für weltweite Intervention beschlossen. So heißt es in einer Presseerklärung des Komitees für Grundrechte und Demokratie aus Köln, die uns heute erreichte. Im Folgenden ein Interview mit dem Sprecher des Komitees, Andreas Buro, über die Ergebnisse des NATO-Gipfeltreffens.
Die Partnerschaft für den Frieden bezieht sich ja auf die Politik, die die NATO im Hinblick auf die Ostländer, osteuropäischen Länder entwickeln will. Hier deutet dieser freundliche Begriff an, dass die Länder aus Osteuropa zunächst nicht in die NATO aufgenommen werden sollen, wie es ihr Wunsch ist. Diese Politik ist entwickelt mit Rücksicht auf Russland. Im Grunde genommen kennzeichnet diese Politik ein Scheitern einer gesamteuropäischen Friedenspolitik an, denn die NATO als Teil des westlichen Zusammenhanges verhält sich so, als habe sie den Ost-West-Konflikt gewonnen und könne nun mit ihren Mitteln in Europa die Ordnung bestimmen. In Wirklichkeit wird deutlich, dass sie dies keineswegs kann, aber sie hat kein Konzept für eine gesamteuropäische Friedensordnung entwickelt. Das ist das eigentliche Problem der Situation.
Dieses Konzept der Friedensordnung ist ja wohl jetzt nach diesen neuen Beschlüssen eher ein Konzept der Kriegsordnung. Weil ihr schreibt ja, dass in diesem ausgearbeiteten Dokument MC327 sich der Verteidigungsauftrag der NATO grundsätzlich verändert hat. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern?
Ja, dies ist etwas, was nun auf der Konferenz, der NATO-Konferenz, überhaupt nicht öffentlich gemacht wird, aber ein zentrales Element darstellt. Hier ist ein Beschluss gefasst worden, der vorher von dem Militärausschuss der NATO vorbereitet worden ist, dass die Aufgabenstellung für die NATO grundsätzlich verändert, erweitert wird, und zwar in zweierlei Hinsicht. Ihre Aktivitäten sind nicht mehr an den Verteidigungsauftrag gebunden und zweitens nicht mehr an das Vertragsgebiet. Das heißt, ohne dass der Vertrag der NATO selbst neu ausgehandelt würde, in den jeweiligen Parlamenten beraten, diskutiert und verabschiedet würde, wird hier unter der Hand über ein Gipfeltreffen an allen demokratischen Institutionen vorbei eine Entscheidung getroffen, einen ganz anderen Auftrag der NATO zu geben, nämlich einen Auftrag, der auf Intervention zielt, der die Möglichkeiten eines weltweiten Einsatzes out of area sozusagen, also außerhalb des Vertragsgebiets, ermöglichen soll. Und das Schlimme dabei ist zusätzlich, dass die Bundesregierung dieses offensichtlich mitvollzieht als NATO-Mitglied, wohl wissend, dass es gegen die eigene Verfassung verstößt, wenn sie einen solchen Beschluss mitfasst.
Hat sie den jetzt mitgefasst? Also es wird in der Presseerklärung jetzt nicht so eindeutig formuliert, glaube ich, ob jetzt die Bundesregierung da jetzt mit unterschrieben hat. Weil es wird ja dann, das kannst du ja vielleicht nochmal erläutern, juristisch eigentlich doch ziemlich problematisch für die Bundesregierung, so einen Schritt zu vollziehen in Bezug auf das Grundgesetz.
Ja, diese Frage kann ich gar nicht eindeutig beantworten, denn die Politik, die Öffentlichkeitspolitik der NATO auf diesem Treffen ist ja so, dass dieses Dokument überhaupt nicht erwähnt wird nach außen hin. Es werden zwar allgemeine Formulierungen vorgetragen, dass die NATO neue Aufgaben zu übernehmen hätte etwa, aber es wird konkret auf dieses Papier nicht eingegangen. Dieses ist eigentlich nur etwas, was aus internem Wissen herauskommt. Ich habe nichts gehört, dass die Bundesregierung irgendeine abweichende Stellungnahme abgegeben hat. Dies ist auch ganz verständlich, denn die Bundesregierung betreibt ja im eigenen Land, also in Deutschland, eine Politik der Umwidmung der Bundeswehr selbst. Die Bundeswehr soll gegen das Grundgesetz nun außerhalb des NATO-Vertragsgebietes eingesetzt werden können, also soll out of area eingesetzt werden sollen. Es gibt da einen langen Vorlauf. Die Bundesregierung hat immer hart entlang am Verfassungsbruch schon im Golfbereich, in der Adria bezogen auf Jugoslawien, in Kambodscha bezogen auf Sanitätseinsatz, in Namibia, jetzt in Somalia als ganz großes Stück versucht, den ursprünglichen Verfassungsauftrag durch Praxis zu verändern und zu einer eine Praxis der Bevölkerung gegenüber einzuführen, die Bevölkerung daran zu gewöhnen, die darauf zielt, dass die Bundeswehr nicht mehr gebunden ist an Verteidigung und an NATO-Gebiet.
In welchem Zusammenhang muss man jetzt die Diskussion um eine Aufhebung der Bestimmungen für die Waffenexporte von Seiten der bundesdeutschen Rüstungsindustrie sehen?
Ja, das steht natürlich in dem Gesamtzusammenhang dieser Politik, denn alles, was ich jetzt an diesen Einzelelementen beschrieben habe, ist vor einem größeren Hintergrund zu sehen. Der größere Hintergrund bedeutet, dass im Rahmen der EG-Integration, also der Europäischen Unionsintegration der westeuropäischen Staaten, dass in diesem Rahmen auch die militärische Komponente einbezogen werden soll. EG Europa, die Europäische Union, soll also auch ein militärisches Bündnis auf hohem Niveau werden. Dazu sollen die schnellen Eingreifstruppen, also jene Truppen, die für Intervention bestimmt sind, ausgebaut werden. Wir erleben also nicht eine Abrüstung, sondern eine Umrüstung. Eine Umrüstung auf neue, für Intervention geeignete Waffensysteme. Und in diesem Zusammenhang steht natürlich einmal die Krise der Rüstungsindustrie, die jetzt die früheren Ost-West-Konfliktwaffen nicht mehr in dem Maße bauen kann, sondern sich auf neue Waffensysteme für andere Zwecke konzentrieren muss. Sodass die Integration nicht nur in dem Bereich der tatsächlichen Armeen stattfindet, sondern, was ja auch vom Verteidigungsminister gerade wieder gefordert wird, dass auch im EG-Bereich selbst ein Konzentrationsprozess und ein Zentralisationsprozess der Rüstungsindustrie stattfindet. Rühe fordert eine westeuropäische Verteidigungsagentur zum Beispiel. Das heißt, hier sollen alle Möglichkeiten EG Europas konzentriert werden, um eine moderne und sich stets modernisierende Rüstung weiter aufzubauen. Und jedermann weiß, dass wenn hier neue Waffensysteme entwickelt werden sollen, die Kosten so hoch sind, dass die Kosten nur für die einzelnen Nationalbudgets vermindert werden können, wenn ein Waffenexport organisiert wird. Und genau dieses wird dann weitergehen, was immer hier über Rüstungsexport beschlossen wird.
Handelt es sich bei diesem Vorhaben eines militärischen Einsatzes out of area eigentlich nur um rein militärische Strukturen, militärische Überlegungen? Oder wird das Ganze auch verbunden mit einem politischen Konzept, was dann in den jeweiligen Ländern, wo dann eingesetzt wird, umgesetzt werden soll?
Also zunächst gibt es sicher, denke ich, keine konkreten Vorstellungen für den Einsatz von Interventionskräften. Es geht zentral darum, sich die Option, die Möglichkeit zu eröffnen zu einem solchen Einsatz. Das ist, glaube ich, der zentrale Inhalt dieser Bemühungen. Ein zweites Moment kommt speziell für Deutschland hinzu. Ihr wisst, dass Deutschland die stärkste konventionelle Militärmacht ist im Rahmen der EG, oder der Europäischen Union, wie es jetzt heißt. Wenn Deutschland sich auf seine restriktive Verfassung weiter bezieht, so wird es an dieser militärischen Integration nicht führend teilnehmen können. Die Absicht aber ist, diese Hegemonialposition Deutschlands, die ja im wirtschaftlichen, zum Teil im politischen Bereich, im finanziellen Bereich besteht, auszubauen, auch auf den militärischen Bereich. Und dazu sollen eben die Schranken, die Folge des Zweiten Weltkrieges sind, die aus Erfahrung des Zweiten Weltkrieges in das Grundgesetz eingebaut worden sind, diese Schranken sollen beseitigt werden. Man spricht deshalb von Normalisierung und Bündnisfähigkeit sei das Ziel. Dass dann, wenn sich Gelegenheiten zur Intervention ergeben oder wenn solche Gruppen solche Möglichkeiten opportun erscheinen, diese auch genutzt werden. Dies ist ja allgemein bekannt, das ist immer der Fall, wenn militärische Potenziale ausreichend zur Verfügung stehen.
Soweit also Andreas Buro, Sprecher des Komitees für Grundrechte und Demokratie aus Köln, über die Ergebnisse des NATO-Gipfels.